Vortrags hat sie, ach, nehmen Sie das nicht tragisch, Pater Erik, ich bin alt und gebrechlich und manchmal nick ich weg. Dann sagte, stört mich nicht. Ich sagte, ich habe Studenten gehabt, die früher gesagt haben, lieber eine Stunde Vorlesung bei Pater Erik als überhaupt keinen Schlaf. Ich liebe meine Arbeit. Liebe Mitschwester, fangen wir wieder an. Gehen wir zum Text zurück und arbeiten uns rückwärts. Denn im Text heißt es Vertrauen und Wagen. Vertrauen und Wagen, heute Morgen im ersten Kurs zeige ich Ihnen, ist nur möglich, wenn ich den Grundvertrauen erstmal habe, ja, Brot und Linden und Pfarre da, dann wage ich was. Wenn Sie es nicht glauben, wenn Sie das kein Vertrauen haben, dass es Brot und Leben genug war, da brauchen wir nicht von Wagen zu sprechen, mit wenig zufrieden sein, weil wer das nicht vertraut, verschwendet sein Herz in Neid und Ablehnung und Panik. Das ist die Frage, die hinter der Aussage steckt. Jetzt heißt es, setzen wir voll Freude unser ganzes Leben ein. Und die Frage, die dahinter steckt, ist mein zweiter Impuls. Nämlich, was bedeutet es, mein ganzes Leben einzusetzen? Ja? Und da muss man schon sehr genau hören. Weil hier kann wortwörtlich der Auftrag ein panisches Herz auslösen. Oh je, wie will ich denn ein ganzes Leben einsetzen? So, langsam. Es ist nicht ein ganzes Leben, sondern mein ganzes Leben. Das ist ein wichtiger Unterschied. Was uns zur Verfügung steht, mich ganz persönlich, das bringe ein. Und merken Sie, was passiert. Es gibt zwei Richtungen, die immer passieren. Wenn man ganz, ganz wenig hat, ja, dann sagt man, wenn ich mal mehr habe, dann werde ich es einsetzen. Das sagen Menschen sind zum Beispiel, die jetzt sagen, ich habe jetzt nicht viel Zeit und nicht viel Geld, die zwei Dinge, die uns am meisten beschäftigen in modernen Gesellschaften, aber später, wenn ich mal älter bin, Geld habe und Zeit habe, dann werde ich. So, dann drehen Sie die Uhr nach vorne, jetzt hat der Mensch Zeit und Geld und womit beschäftigt er sich jetzt? Wie kann ich meine Zeit und mein Geld schützen? Vor allen denen, die es haben wollen. Fluch ist im Mangel und Fluch ist auch in Fülle zu finden, wenn ich nicht weiß, wie man damit umgeht, aber die Entscheidung fällt im Herzen eines Menschen. Und dann diese Frage, ein ganzes Leben, nein, unser ganzes, was uns zur Verfügung steht. Und dafür haben wir eine wunderbare Erzählung. Ich nehme einfach die Variante aus Markus 6 und sie fängt im 35. Kapitel an, Vers. Gegen Abend kamen die Jünger Jesu zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schick sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. Er erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagten zu ihm, sollen wir weggehen, für 200 Denare Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Er sagte zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Sie sahen nach und berichteten, 5 Brote und außerdem 2 Fische. Dann befahl er ihnen, sie sollten sich in Mahlgemeinschaften im grünen Gras lagern. Und sie ließen sich in Gruppen zu 100 und zu 50 nieder. Darauf nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Und sie hoben Brocken auf und 12 Körbe voll und Reste von den Fischen blieben übrig. Liebe Mitschwestern, diese Geschichte, die man sehr gerne abtut als eine Wundergeschichte, ist eine Geschichte, die die Antwort gibt über wie kann man wortwörtlich ein ganzes Leben einbringen? Und das Wort ist die Übung des Teils. Haben Sie mal was gemerkt? Wenn wir diese Geschichte jetzt, wenn Sie jetzt rausgehen würden und jemand fragen würde, ich war jetzt gar nicht dabei, welche Geschichte hat Pater Erich in der zweiten Kurz genommen, ist die Neigung sofort zu sagen, die wunderbare Brotvermehrung. Aber dieses Wort wird nie in der Bibel gebraucht. Es gibt keine einzige Speisungsgeschichte, wo jemals von einer Vermehrung gesprochen wird. Keine einzige. Und es gibt 5 davon in den 4 Evangelien. Das Wort allerdings, das immer gebraucht wird, wird nie zitiert. Teilen. Nur dieses Wort wird je gebraucht im Evangelium. So, in diese Übung, was Jesus sagt, ist, der einzige Weg, wie man sein Herz davor bewahren kann, ja, in Panik zu geraten, dass es nicht Brot und Leben genug für alle gibt, der einzige Weg ist wortwörtlich durch Teilen. Erst wenn sie teilen, werden sie entdecken, dass es Brot und Leben genug für alle gibt. Und zwar nicht nur von ihrer Bratwurst, ja, sondern auch von ihrer Zeit. Wenn Sie gucken, was ist es, was wir am allermeisten schützen, dann ist es nicht unser Geld, sondern unsere Zeit. Wenn ein Bettler vor den Türen steht und sagt, ach, können Sie mir 1 Euro geben für eine Tasse Kaffee? Was ist einfacher, ihm den 1 Euro zu geben oder für ihn eine Tasse Kaffee zu kochen, sich hinzusetzen und mit ihnen eine Tasse zu trinken? Da greife ich auch lieber zu meinem Portemonnaie, das ist viel schneller. Weil Zeit ist kostbar. Und da denken wir, meine Zeit reicht nicht. Schauen Sie die Sprache an. Die Räume meines Lebens, meine Talente reichen nicht. So, ich frage mal eine sehr, sehr dumme Frage. Wurden Sie mal versetzt?
Ja.
Die Leistungsrechnung. Oh, ich bin überwältigt. Das ist noch schlimmer als bei meinen Mitbrüdern. Meine Mitbrüder senken nur den Kopf und beten um einen glücklichen, aber katholischen Tod. So. Wenn wir versetzt werden, es ist immer zweierlei Problematik. Eine ist natürlich, dass wir nicht gerne gehen, aber das andere, viel schwieriger ist, dass wir oft Panik bekommen, oder? Ja. Kann ich das?
Ja.
Nie gespürt?
Ja.
Ach komm.
Ja,
ja. Kann ich das? Reicht mein Talent? Habe ich das Zeug dazu? Aber der einzige Ort, wo Sie je entdeckt haben, ob Sie es können, ist, wenn Sie es getan haben. Jede Spekulation wird Sie vertiefen in die Panik. Nur teilen heilt Panik. Und nur so bringt man sein ganzes Leben ein. Weil zu meinem ganzen Leben gehört, was ich mitbringe. Nicht, was andere können. Das ist nicht mein ganzes Leben. Ich bin nicht verantwortlich, in meinen Posten alles reinzubringen, was die Theologie kann, sondern was ich kann. Wenn die Schwester Charlotte sagt, Pater Erich, können Sie kommen und unseren Schwestern so einen Tag haben? Ja, ich schon. Wenn die Bitte wäre, können Sie die gesamte katholische Schule aller katholischen Richtungen zusammenfassen in einer Stunde, dann sagte ich, nein, das kann ich nicht. Steht mir nicht zur Verfügung. Aber am Ende aller Tage ist nur die Frage, ob ich mein ganzes Leben und wo wir uns zurückhalten, ist immer in Spekulation. Es ist die Krankheit des modernen Menschen, dass wir spekulieren, aber nachher reden, als ob es unsere Erfahrung wäre. Eine Spekulation ist kein Erfahrungsbericht. Menschen sagen mir, naja, es nutzt ja eh nichts. Ich sagte, wie würden Sie das denn wissen? Haben Sie es versucht? Haben Sie sich eingesetzt? Haben Sie sich eingebracht? Naja, nee, aber ich weiß, wie wissen Sie das? Sie spekulieren, aber Sie reden, als ob Sie es taten. Gehen Sie es, tun Sie es und dann reden wir über was geht und nicht. Teilen. In dieser Geschichte sehen Sie das. Was ist die erste instinktive Antwort der Jünger? Große Aufgabe, wenig Ressourcen. Aber so fängt die Geschichte nicht an. Das ist die zweite Runde. Sie beginnt nämlich so. Sie kommen und schlagen Jesus vor, wir haben sehr viele Menschen, die sollen gehen und kaufen. Das ist die Strategie. Sie sollten gehen und legen Gehöfte, Dörfer und kaufen. Das heißt, wortwörtlich, was Sie glauben. Und was sie glauben, ist eindeutig nicht, es ist Brot und Leben genug für alle da. Weil wenn meine Strategie ist, gehen und kaufen, schick sie, sie sollten gehen und kaufen, dann sage ich, nicht hier, nicht wir. Aber ich würde nicht sagen, nicht hier, nicht wir, wenn ich die Überzeugung habe, es ist doch Brot und Leben genug für alle da. So, Jesus geht in die zweite Runde. Gib ihr ihnen zu essen. Was tun die Jünger? Sie ändern nicht die Strategie, sondern wer es ausführen soll. Sollten wir gehen und kaufen? Selbe Strategie. Wieder bestätigen sie, nicht hier, nicht wir. Aber ein Mensch, der glaubt, dass es Brot und Leben genug für alle gibt, würde erstmal fangen mit, was haben wir zu teilen, worauf sie nie kommen. Und dann sagt Jesus, wie viele Brote habt ihr? Aber der wichtigste Satz kommt noch. Geht und schaut nach. Nicht überleg euch mal, spekuliere. Spekulation wird uns nichts nützen. Ich muss wissen, was steht uns zur Verfügung. Und das setze ein. Und dann kommt die Wende. Weil in der Wende kommen sie zurück. Die ganze Zeit heißt es nur, nicht hier, nicht wir, nicht hier, nicht wir. Es ist nicht Brot und Leben genug für alle an diesem Ort. Jetzt kommen sie, sie müssen schauen, nicht spekulieren, kommen zurück und sie erzählen, 5 Brote und leicht beschämt und sogar 2 Fische. Das sind dieselben Jungs, die ganze Zeit geredet haben, als ob nichts zur Verfügung stünde. Und jetzt kommt die klassische Frage. Werden wir dann jetzt in die nächste Spekulationsrunde gehen? Nämlich, was ist so wenig für so viele? Oder teilen wir? Mein ganzes Leben in diesem Augenblick besteht aus 5 Brote und 2 Fische. Das ist, was der Satz bedeutet. Wunderbar ist es zu träumen, wenn ich morgen den Lotto gewinnen würde. Ja? 10 Millionen. 1 Million für die armen Schulschwestern. Schauen Sie, wie die Leitung strahlt. 1 Million für die Palutine. 1 Million für diesen Schwesterntag, damit wir tatsächlich nächstes Jahr auf Mallorca uns treffen können. 1 Million für die Mutter Therese und so weiter. Wunderbar. Heute habe ich das. Aber wenn ich das nicht einsetze, niemand lebt von meinen Vorsätzen. Sie haben noch nie Hunger gestillt mit einem Vorsatz. Hunger, Durst, Not kann man nur lindern durch Teilen. Und teilen kann man nur, was in seinem Leben zur Verfügung steht. Sie würden gar nicht hier sitzen, Schwester, und ich würde gar nicht hier stehen, wenn Mutter Theresia und Vinzenz Paolotti das nicht konnten. Jeder Beratungsexperte heutzutage würde den beiden sagen, sie sind bescheuert. Sie haben weder die Grundlagen, das Kapital, sie haben nicht die Immobilien, die sie brauchen, sie haben nicht das Personal, das sie brauchen. Jede Beratungsfirma dieser Welt, ich weiß, dass es so ist. Mein Bruder ist ein Beratungsexperte. Und er hat mir mal klar und deutlich gesagt, er macht Beratungen für Firmen von Moskau bis Kanada, sagte, ich würde niemals eine Firma beraten, weiterzugehen mit den Anfängen deiner Gemeinschaft. Aber das ist der Unterschied. Wir sind keine Firma, sondern wir sind die Jünger und Jüngerinnen Jesu. Und wir haben diese Speisungsgeschichte gehört, wie sie öfters im Evangelium vorkommt. Und die klassische Auslegung der Geschichte, so wie auch in einer üblichen Katechese, wenn wir sie auf Eucharistie anwenden, wird ganz klar und deutlich die Wirkung Gottes und seine reale Präsenz fast ausschließlich betont. Wir reden die ganze Zeit über, Jesus nahm das Brot, er brach das Brot, er schaute zum Himmel, er sprach das Dankgebet. Dadurch hat sich ein Bild des Teilens und ein Bild der Eucharistie entwickelt, in dem wir Menschen nur noch eine totale passive Rolle spielen. Und was wir gelernt haben ist, es ist richtig, aber es ist unvollständig, ist, sei dankbar, sei würdig und empfange. Aber in allen Erzählungen der Speisungen, die Jesus vorgenommen hat, fügt Jesus gleich zu Beginn etwas Wesentliches hinzu. Nämlich, das Ganze geschieht, damit wir hören, gebt ihr ihnen zu essen. Nicht setzt euch passiv zurück und wartet bis zur Tag Gottes, wo die Fülle am Ende aller Tage geschehen wird. Mit anderen Worten, sei aktiv und handle mit dem, was dir zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Schwestern, aber ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, von wo ich mal diesen groben Fehler gemacht habe. Mein Provinzial kam zu mir kurz vor Ende meines Pastoraljahres und sagte, Erik, was kannst du dir vorstellen über deine Tätigkeit jetzt, weil du sagtest, du willst mehr als nur Professor sein. Ich sagte, ja, ich bin für alles offen, aber ich will in der Pastoral auch tätig sein. Gut, sagte er, wenn du für alles offen bist, dann stelle ich die Frage umgekehrt. Gibt es etwas, wo du sagst, das nicht? Eine Bitte, sagte ich. Nur eine. Und ich sagte, ich sage das ungern, weil ich nicht gerne deine Handlungsfreiheit einschränke, aber das muss ich dir sagen. Es gibt eines, was ich weiß, das geht nicht, das kann ich nicht. Bitte, niemals Exerzitien. Zwei Monate später bekam ich meine Versetzungspapiere an die Universität und siehe da, Exerzitienmeister. Ich habe da zweimal geguckt, habe mein Provinzial angerufen. Ich war respektvoll. So, und sagte zu ihm, ich kann damit leben, aber das kennt mich schon ein bisschen, dass das Einzige, was ich dir sage, ich nicht will, du mich dahin versetzt. Ich habe dir doch gesagt, dass ich es nicht kann. Ja, das haben wir auch ernst genommen, hat er gesagt. Das einzige Problem ist, wir glauben was anderes. Wenn du es nicht übst, kannst du mir nicht sagen, was du kannst oder nicht. Du bist 26 Jahre alt, Junge. Du hast doch keine blassen Schimmer, was du kannst. Aber wir ahnen schon, dass wenn wir, passen Sie mal auf, wenn wir dieses Leben mal aufbrechen, wie Brot, da wird mehr fließen als nur ein Professor an einer Universität. Ich bin meinem Provinzial sehr dankbar dafür, weil ich habe den größten Teil meines Lebens meine Lieblingsaufgabe gefunden, Exerzitien und Schwesterntage zu halten. Oh, so leicht ist das. So leicht ist das. Na ja, jetzt kann ich ja schon mal gehen. Aber wenn Sie schon glücklich sind, dann kann ich ja nach Hause gehen. In keine Speisungsgeschichte, sei sie in den Evangelien oder in unserem täglichen Leben, handelt Jesus ohne die Jünger. Immer zieht er sie in die Handlung hinein. Warum? Merken Sie diese Geschichte? Er nimmt das Brot, dankt, dann bricht es und dann gibt es den Jüngern und sagt, geht ihr, teilt es mal aus. Eine Lektion meines großen Lehrers John Shea, der Vater der narrativen Theologie. Er sagt, wir üben immer das, was wir schon können. Jesus braucht doch nicht Brot teilen zu üben. Er kann das schon. Die Jünger können es nicht. Sie wagen es nicht. Wenn er ihnen das Brot nicht in die Hand reicht, was werden sie nie üben? Wagen, vertrauen und wagen. Wer nicht Vertrauen hat, muss Vertrauen üben. Wer nicht teilt, muss mal Vertrauen üben. Wer zurückhaltend ist, muss mal Vertrauen üben und wagen. Vertrauen und wagen ist die Botschaft, übe nicht immer das, was du schon kannst. Mangelndes Selbstvertrauen brauchen Sie nicht zu üben, sondern mal Wagnis müssen wir üben. Sonst üben wir immer das, was wir können. In keiner Erzählung, sei sie in den Evangelien oder in unser täglichen Leben, handelt Jesus ohne die Jünger. Immer zieht er sie ein. Sie müssen schauen, was zur Verfügung steht. Geht und schaut nach. Sie müssen bringen, was sie vorfinden. Brot und Fische. Sie müssen bereit sein, es einzusetzen und zu teilen, damit alle leben können. Denn wortwörtlich geht die Geschichte auch nicht zu Ende, wenn sie sagen, wir haben 5 Brot und 2 Fische, aber die geben wir denn nicht her. Und sie selbst müssen das Brot austeilen. Die eigentliche Handlung. So, liebe Mitschwestern, wenn ich mein ganzes Leben einsetzen will, bedeutet es dies. Das ganze Leben, mein ganzes Leben, besteht aus dem, was mir zur Verfügung steht und nicht das Leben der Welt zur Verfügung steht. Da sehen Sie es. Es gibt kein Wort für Neid in der gälischen Sprache. Die Kelten, die so schön für uns getanzt haben, mein Herz erwärmt haben. Die Kelten sprachen Gälisch und Gälisch kennt kein Wort für Neid, sondern ein Begriff, das schielende Auge. Wenn ich neidisch bin, schiele ich rüber und sage, ich habe Zettel, ich habe einen Kulli. Aber die Schwester Charlotte ihren Kulli, wenn ich so einen Kulli hätte. Ich meine, ich habe eine Düse Kulli, ich habe so einen Kulli. Warum kann ich nie so einen Kulli haben? Schauen Sie, was passiert. Ich habe einen Kulli. Damit kann man gut arbeiten. Aber das schielende Auge zeigt uns das Problem. Solange ich auf Ihren schaue, setze ich, was meins ist, nicht ein. Es ist so, wie wenn Sie in ein Lokal gehen und bestellen. Und Sie bestellen sich, meinetwegen, Weißwurst, ich kann sie nur empfehlen. Und wenn ich in Bayern bin, habe ich immer ekstatische Zuckungen, wenn ich die Küche erlebe. Es ist ein Wunder, dass ich je wieder nach Rheinland-Pfalz zurückkehre. Ja? So, wenn ich meine Weißwurst habe und am nächsten Tisch jemand Rouladen bestellt hat, meine Lieblingsspeise, werde ich mich nicht sättigen mit dem, was auf seinem Teller liegt. Das ist immer das Thema. Mein ganzes Leben liegt auf meinem Teller. Der niederländische Theologe, Pastoraltheologe Nico Derksen, hat diesen Prozess als ein Grundgesetz der Eucharistie bezeichnet, was die Kirchenväter oft wiederholt haben. Was ist das erste Prinzip der Eucharistie? Nur was auf den Tisch kommt, wird verwandelt. Nur was auf den Tisch kommt, wird verwandelt. Und wenn wir da mehr Zeit verbringen würden, kämen wir tiefer in die Spiritualität unserer Gründer. Gerade in mein ganzes Leben. Weil nur was auf den Tisch kommt, wird verwandelt. Sie können eine Bäckerei neben der Kirche hinstellen, das wird nicht verwandelt. Und die Hostien, die wir in der Sakristei lassen, auch nicht. Und den Wein, den Sie trinken im Lokal daneben auch nicht. Und Sie können sie neben den Altar stellen. Nur was auf den Tisch kommt, wird verwandelt, ist so alt wie das Christentum selbst. Das wiederum stellt eine Frage. Was sind wir bereit, auf den Tisch zu legen? Wir Menschen beten zu Gott und sagen, du, Herr, stillst den Hunger deiner Menschen. Aber Gott hat eine andere Bitte. In der Tat möchte Gott das Stillen des Hungers seiner Menschen als einen gemeinsamen Projekt mit uns Menschen machen. Alle Heiligen der apostolischen Gemeinschaft, ihre Gründer, unsere Gründer, die sind ja zeitgemäß, haben das verstanden. Das Stillen des Hungers ist nicht eine Gottesaufgabe. Stillen des Hungers ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Gott und seinen Menschen. Was Gott nicht tut und nie tut, und Sie werden nie eine biblische Geschichte finden, in der das gesagt wird, ist, Gott arbeitet nie mit der Leere. Doppel-E. Gott verwandelt keine Leere in Fülle. Die Speisung seiner Menschen ist keine magische Herstellung von Brot, das nicht vorhanden ist. Das ist die Versuchung des Diabolos in der Wüste. Verwandle Steine in Brot. Das tut Jesus nie. Er nimmt auch nicht leere Töpfe und schafft Wein und leere Hände und macht Brot. Die vier Erwartungen aller Geschichten der Speisung gelten bis heute für jeden Menschen, der sein ganzes Leben einsetzen will, wortwörtlich, um es mal in klassische theologische Strukturen zu bringen, es ist nichts anderes als zu sagen, eucharistisch zu leben. Erstens, vier Schritte. Wir müssen schauen, was uns zur Verfügung steht. Nicht spekulieren, schauen. Und ein Schauen, auf was uns zur Verfügung steht, sollten Sie nie glauben, dass Sie das ohne Hilfe können. Denken Sie an mein Provinzial. Ich sage, das steht mir nicht zur Verfügung. Man braucht auch die Augen der anderen. Aus einem schlichten Grund, Schwester. Nicht, weil wir dumm sind. Wir glauben immer, das ist Dummheit. Es ist nicht Dummheit. Was sagt der Talmud? Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und der Grund, warum ich ihm das sage, ist, weil ich ängstlich war und ohne Vertrauen und nichts wagen wollte. Aber ein anderer sieht mehr. Wir müssen schauen. Wir müssen schauen. Nie kann ein Mensch für sich beanspruchen, dass er das ohne Begleitung hinbekommt. Darum bleibt die Beziehung zu den Mitschwestern und auch die Beziehung zu unseren Obern ein wesentlicher, unabdingbarer Teil unserer Unterscheidung der Geister. Zweitens, wir müssen aus unseren Möglichkeiten mitbringen. Nicht von allen Dingen, ich muss nicht Verantwortung tragen, für was gar nicht zur Verfügung ist. Ich muss aus meinen Möglichkeiten bringen. Drittens, wir müssen bereit sein, es einzusetzen und zu teilen, damit andere leben können. Wir müssen mal die Kurve bekommen. Wenn ich gefragt bin, könntest du dir vorstellen, ist die Frage erstmal von der Schwester Charlotte nicht an mich, ob ich Fähigkeiten besitze, sondern die erste Frage ist, sind sie bereit, ihre Fähigkeiten einzusetzen, damit andere leben können? Was nützt es, wenn ich die ganze Zeit, ja, das kann ich. Das ist, denke ich, mein Mitbruder. Den hat das furchtbar genervt, dass Leute immer wieder in der Anmeldung angerufen haben, um die Weihnachtszeit, und sagen, wissen Sie, wann die Mitternachtsmesse ist? Und mein Mitbruder irgendwann so genervt war, dass er gesagt hat, ja, das weiß ich, und dann aufgelegt hat. Ja, dieses Wissen zu besitzen, ist wie zu sagen, ich besitze Brot, aber ihr bekommt nichts davon. Ich habe Talent, aber davon werdet ihr nie kosten dürfen. Wir müssen bereit sein, es einzusetzen und zu teilen. Und viertens, wir müssen selbst das Brot austeilen. Wir müssen aktiv in die Handlung des Teilens gehen. Wir müssen es tun. Merken Sie alle vier. Wir. Teilen ist nie ein Soloakt. Mein ganzes Leben einzubringen ist nie ein Soloakt. Natürlich bin ich angesprochen, aber ohne ein Wir ist es unmöglich. Wir brauchen Ermutigung, Begleitung, Menschen, die uns sagen, was sie sehen, was wir nicht erkennen. Menschen, die uns auch zeigen, wo Möglichkeiten bestehen, die wir nicht trauen. Wenn schon der Aufruf, Vertrauen und Wagen ohne ein Wir, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Denn merken Sie die Sprache auch des Textes, setzen wir voll Freude. Jesus besteht darauf, dass wir das, was wir haben, auf den Tisch legen. Dass wir es zur Verfügung stellen. Denn nur was auf den Tisch kommt, wird verwandelt. Talente, die ich nicht einsetze, die werden niemand heilen. Brot, das ich nicht breche, wird niemand leeren. Es sind nicht leere Krüge in Kana, die plötzlich mit Wein gefüllt werden, sondern Wasser wird gesucht, getragen und in Krügen gefüllt. Das wird in kostbaren Wein verwandelt. Und dieses Wasser muss von Menschenhand geholt werden. Nur was auf den Tisch kommt, wird verwandelt. Unser Gott erkennen wir in ein klassisches Bild der Emmaus-Geschichte. Im Brechen des Brotes. Er wird erkannt in dieser grundsätzlichen, konkreten Bereitschaft zu teilen. Sie ist bis heute die einzige Geste, die wir Christen konkret jeden Sonntag üben. Wir taufen nicht jeden Sonntag, wir firmen nicht jeden Sonntag, wir halten nicht Hochzeiten jeden Sonntag, wir salben nicht die Kranken jeden Sonntag, aber Brot brechen jeden Sonntag. Kein Sonntag vergeht, an dem wir nicht bereit sind, Brot zu brechen. Denn an dem Tag, sagt Augustinus, wo ein Sonntag dämmert, wo keine Christen mehr bereit sind, Brot zu brechen, stirbt die Kirche. Nicht Brot zu multiplizieren, nicht Brot zu vermehrfachen, sondern es zu teilen. Ungebrochenes Brot, liebe Mitschwestern, ist überhaupt kein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Ganz im Gegenteil. Wissen Sie, wo Sie immer ungebrochenes Brot finden werden? In den Händen von Menschen des panischen Herzens. Denn Brot wird nicht gebrochen, sobald ich Angst habe, dass es kein Brot und Leben genug für alle gibt. Dann halte ich es zurück. Ungebrochenes Brot ist ein Symbol für ein Leben des Missvertrauens. Es ist ein Zeichen, dass wir horten, für das Festhalten, für die Angst, etwas loszulassen und für das Begriff Besitzergreifens. Es geht aber nicht um Besitz. Es geht nie um das Brot. Weder im Evangelium, noch an diesen Teilen in unserem Leben, noch in den Teilen in der Eucharistie. Es geht nie um das Brot. Es geht um die Wandlung. Das ist das Thema. Und um das, was nötig ist, damit Wandlung geschehen kann. Das ist der Teil, den wir vergessen. Jeder würde, wie aus der Katechese, was sagt, es geht um Wandlung, verstehen wir. Und was nötig ist, damit Wandlung geschehen kann. Wer die zweite Frage nicht stellt, ist der erste nicht würdig. Immer nur zu sagen, ah, ich möchte, dass Gott das wandelt. Wunderbar. Dann müssen Sie die Frage stellen, das ist mein ganzes Leben hineinbringen. Das ist die Antwort auf die Frage. Was ist nötig, damit Wandlung geschieht? Müssen wir unser Leben einbringen. Es gibt im Johannes-Evangelium eine erschütternde Szene, wo Jesus versucht, seinen geliebten Freund Judas Iskariot im letzten Augenblick zurückzugewinnen. Die Würzburger könnten jetzt übernehmen. Gell?
Ja?
Okay. Aber ihr bleibt sitzen, ich mach weiter. So.
Ja.
Wie tut Jesus das? Indem er ein Stück Brot nimmt, das heißt dort wirklich ein Bissen, nicht einmal ein Laib, nur ein Bissen, taucht es in den Kelch und dann heißt es, wem ich das gebe. Und zweimal in dieser Geschichte, nicht ein, zweimal wird wiederholt, als Judas den Bissen Brot genommen hatte, in Vers 27, Kapitel 13, und dann, als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort heraus, 13, 30. Innerhalb von vier Versen, zweimal, er nahm das Bissen Brot. Falls Sie es nicht merken, der Grund, warum Jesus scheitert, ist, weil Judas das Bissen Brot nimmt, aber nicht isst. Nehmet und esset alle davon. Du musst teilnehmen. Ohne die Teilnahme funktioniert es nicht. Ich kann es Ihnen beweisen. Stellen Sie mal vor, Sie würden mich zum Kaffee einladen. Ich hoffe schwer, dass das auch stimmt. Ich komme genau um 15 Uhr, weil die Schwester Charlotte gesagt und die Schwester Sibylle gesagt, kommen Sie zu uns, eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen. Genau um 15 Uhr komme ich mit meiner Tasche. Ich hole aus meiner Tasche eine so diese Tupperware-Dinge. Ja? Schneide mir ein Stück Kuchen ab, lege den da rein, siebel den, tue den in meine Tasche. Ziehe meine Thermosflasche raus. Mach die auf, gieße eine Tasse Kaffee ein, dafür werde ich eingeladen, schließe sie wieder ab, bedanke mich mit Handschlag bei der Schwester Sibylle, mit Handschlag bei der Schwester Charlotte, herzlichen Dank für Kaffee und Kuchen und gehe wieder weg. Ich habe ein Recht, Sie haben mich reingeladen. Aber nichts geschieht hier, nichts wird gewandelt. Das ist nur wortwörtlich Besitzvertausch. Das ist ein Kuhmarkt. Geld gegen Ware. Sie gönnen mir den Kaffee und den Kuchen, sonst würden Sie mich doch gar nicht einladen. Aber das ist eben nicht der Sinn des Tisches. Es geht um das, was am Tisch geschehen sollte. Es geht um ein Teilen des Lebens und nicht nur des Kuchens. Ein Teilen des Gesprächs und nicht nur des Kaffees. Nur was auf den Tisch kommt, wird verwandelt. Ich zeige in so einem Augenblick, Sie wären schockiert, wenn ich das täte. Sie würden sofort wissen, der Mann will mit uns sein Leben nicht teilen. Der will lediglich unser Kaffee und Kuchen holen. Unser ganzes Leben einzusetzen, bedeutet nicht, dass ich Weltwunder geschehen zu geschehen bringen muss. Es geht nicht um Besitz. Es geht um die Wandlung und um das, was nötig ist, damit Wandlung geschehen kann. Es geht um die Lust Gottes, das zu verwandeln, was wir bereit sind zu geben, damit wir nicht in die Rolle der ewigen Zuschauer zurückfallen. Das ist das Thema, Schwestern. Die Ängste, die unsere Gründer durchgemacht haben, haben sie direkt aus dem Herzen Gottes übernommen. Weil die dringende Angst Gottes für seine Menschen ist, dass wir die Zuschauer des Lebens geworden sind. Leben ist ein Kontaktsport. Man sieht es in Liturgie. Menschen denken, sie sind Zuschauer in Liturgie. Es gibt nur Teilnehmer in einer Liturgie. Ich weiß noch, wie ich mal sagte zu Leuten in der Kirche bei uns, dass mir das irgendwann mal zu viel wurde, dass ständig die ausgeglichenen Katholiken da waren. Die ausgeglichenen Katholiken sind die, die 10 Minuten spät kommen und das ausgleichen, indem sie 10 Minuten früher gehen. Ja? So. Und das 10 Minuten früher gehen geht mir gehörig auf den Weg. Ein Mann steht und sagt nachher zu mir, Pater, er nimmt es nicht persönlich. Nehmen Sie es nicht persönlich. Schauen Sie mal, ich bin ein begeisterter Fußballfan. Und wenn ich mal im Stadion sitze, es gibt noch 5 Minuten im Spiel und es steht 6-0, dann stehe ich auf und gehe, weil ich weiß, da wird sich nichts mehr tun. Ach, sagt ich, jetzt haben Sie sich geoutet. Wie bitte, sagt er. Ja, weil natürlich, das würden Sie tun. Und jetzt haben Sie sich geoutet, weil Sie ein Zuschauer sind. Sie würden aber empört sein, wenn die Fußballspieler das täten. Und in einer Liturgie sind wir die Spieler, nicht die Zuschauer. Und in einer Gemeinschaft sind wir die Spieler und nicht die Zuschauer. Und als Jünger Gottes sind wir die Spieler und nie die Zuschauer. Es geht um diese Bereitschaft Gottes. Sobald ihr spielt, werden Dinge verwandelt. Das ist ein eucharistisches Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz hat Gültigkeit überall da, wo Menschen sich Wandlung wünschen. Warum würde diese Sätze, diese Gedanken, die aus dem Herzen der Gründerin stammen, warum würde ein Generalkapitel sich die Mühe machen? Ich vermute, weil sie sich auch Wandlung wünschen, oder? Dass was anderes kommt, dass was Neues kommt, dass Leben gedeiht, dass vielleicht Situationen entstehen, in denen neues Leben möglich ist. Wir wünschen uns schon Wandlung. Und dieses Grundgesetz hat Gültigkeit überall dort, wo Menschen sich Wandlung wünschen. Aber dafür muss man sein ganzes Leben auf den Tisch legen. In Beziehungen müssen wir das lernen. Weil nichts wird zwischen uns heil, Schwestern. Nehmen Sie es sanft. Nehmen Sie es sanft. Aber nehmen Sie es ernst. Zwischen uns wird sich nie etwas ändern, wenn das, was uns bewegt, nicht mal auf den Tisch kommt. Es gibt ein geflügeltes Wort bei meinen Mitbrüdern. Wenn Mitbrüder ständig hinter den Kulissen knurren, aber nie in einer Sitzung was sagen, wir nennen sie immer die Unterkonsulte. In dem Schutz unseres Planeten ist es so. Eine Leugnung, wie gerade wir es in der ganzen Welt wieder zu salonfähig gemacht haben, dass überhaupt globale Erwärmung ein Problem ist oder dass es überhaupt ein Umweltproblem gibt, fragen Sie mal Donald Trump. Das wird unser gemeinsames Haus nicht schützen im Sinne eines Franziskus. Wenn die Problematik nicht einmal angesprochen werden darf, wenn es ignoriert wird oder unterdrückt wird, wenn es verdrängt wird, dann kommt es nie auf den Tisch. Aber nur was auf den Tisch kommt, wird verwandelt. In unseren Gemeinschaften und in der Gesellschaft überhaupt, unsere Krisen und Ängsten können nicht durch wöchentliche Demonstrationen vor dem Weißen Haus oder dem Parlament oder sonst wo oder vor dem Büro der Oberen. Hetzreden der Pegida und der AfD werden das nicht bewältigen. Dialog und Austausch führen zur Verständigung, denn nur durch Dialog und Austausch kommt irgendetwas auf den Tisch. Als Student der Theologie wurde in mir hineingehämmert, was alles in der Eucharistie abläuft. Der Vater wird gebeten, den Geist auf Brot und Wein zu senden. Der Geist sollte Brot und Wein wandeln, damit Jesus Christus dann gegenwärtig mitten unter uns ist in Brot und Wein. Es wurde sehr klar gemacht, und sehr wichtig, dass Eucharistie ein großes Werk Gottes ist. Und das war's. Was überhaupt nicht vermittelt worden ist, ist, dass die Eucharistie auch ein großes Werk der Menschen ist. Was niemals in all den Jahren, bedenken Sie mal, meine Studienzeit, wir reden hier nicht von 4 Jahren Theologie, 15 Jahre studierte ich insgesamt Theologie. Nie hat ein Mensch gesagt, eine schlichte, einfache Tatsache, was ist die leichteste, der leichteste Weg, Eucharistie unmöglich zu machen? Dann spekulieren wir über, ja, wenn die Wandlungsworte nicht stimmen, wenn man nicht an Transubstantiation glaubt, wenn ein Nichtgeweihter die Wandlungsworte spricht. Der leichteste Weg, Schwestern, eine Eucharistiefeier sofort ungültig zu machen ist, legen Sie nichts auf den Tisch. Dann brauchen wir über das andere kein Wort mehr zu verlieren. Wenn wir uns weigern, Brot und Wein auf diesem Altar heute Nachmittag zu legen, geschieht gar nichts. Aber gar nichts. Und dann können Sie alles lesen, was Thomas von Aquin bis Karl Rahner geschrieben worden ist, und es wird uns nichts helfen. Denn der erste wortwörtliche Gesetz des eucharistischen Lebens ist, dass am Ende, obwohl wir es nicht wandeln können, es keine Wandlung geben wird, wenn Menschen nichts teilen. Gott wird seines tun, aber nicht ohne uns. Nur was auf den Tisch kommt, wird verwandelt. Das nächste Mal, wenn Sie merken, naja, ich bin nicht so gut oder nicht so stark oder es gibt andere, dann reden Sie mit schielendem Auge. Mein ganzes Leben, legen Sie Ihr Talent auf den Tisch. Sie wurden nicht gefragt, weil der andere andere Talente hat. Sie wurden gefragt, weil Sie Talente haben. Sie sind gefragt, weil das die Stunde ist. Die Königin Esther muss es einmal von ihrem Onkel Mordechai im 4. Kapitel des Buches Esthers hören, wenn sie alle aussieht, sie ist die Königin des Landes, und sie will nicht vor dem König treten, weil sie Angst hat, wer nicht berufen ist, wird getötet. Sie hat die besten aller Chancen und sie hat die größte aller Ängste. Und ihr Onkel sagt zu ihr schlicht und einfach, wer weiß, ob für einen Tag wie dieses das Königreich dir nicht gegeben worden ist. Weil, liebe Nichte, niemand anders ist gefragt. Du bist dran. Sehen Sie es? Nicht nur Menschen mit wenig, auch Menschen mit viel leiden. Lege dein ganzes Leben auf den Tisch. Spekuliere nicht über dieses Leben. Werte es nicht. Es ist zu wenig für so viele. Teile es. Spekuliere nicht. Werte nicht. Teile. Die Eucharistie, liebe Mitschwestern, ist ein Werk Gottes, aber ein Werk, das er ohne uns nicht vollziehen kann und noch viel wichtiger, nicht vollziehen will. Ein wesentlicher Teil jeder Eucharistie, ein wesentlicher Teil eines jeden Lebens liegt in unserer Hand. Nur was auf den Tisch kommt, wird verraten. So, jetzt ist Mittagessen, aber gehen Sie noch nicht. Nehmen Sie eine Frage mit. Sie können es jetzt oder später, aber bis zum nächsten, suchen Sie es im Gesprächspartner und stellen Sie sich mal eine ungewohnte Frage, nämlich nicht über den Inhalt. Den können Sie auch besprechen. Wenn Sie glauben, dass das, weil das ist hier die große Gefahr, dass wir dann glauben, ja, das ist wahr, das ist wahr. Hier können Sie lernen, wie bedeutend das ist. Wenn nicht hier, wo sonst? Sie kennen das Lied, wohin soll ich mich wenden? Wenn Sie diese Botschaft hören wollen, und wir in der Kirche nicht gefragt sind, wer wird es Ihnen verkünden? Versuchen Sie mit einem Gesprächspartner einen einzigen Ort zu finden, wo sonst das verkündet wird. Sie werden staunen, denn Sie werden ihn nicht finden können. Das ist die tiefste Bedeutung unseres Auftrags. Versuchen Sie es. Aber Sie werden scheitern. Denn hier ist die Antwort, die ich Ihnen schon im Voraus gebe. Wenn nicht wir, dann gar nicht. Weil es gibt keine Instanz in modernen Gesellschaften, die uns Vertrauen und Wagen mit wenigem überhaupt zusprechen. Niemand.